Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Christian Rabhansel.
Guten Tag. Und ich habe eine Frau eingeladen, die ist wirklich nicht auf den Mund gefallen. Die verkauft Hip-Hop-Platten und die gewinnt wissenschaftliche Forschungspreise. Und sie ist, ich glaube, die einzige Person, die ich kenne, die es fertigbringt, in einem Satz komplett vulgär und Soziologensprech zu sprechen, die in einem Satz vereinen kann, Begriffe wie Intersektionalität und Fotzensekret. Bei mir zu Gast ist die Feministin Dr. Rehan Shahin, auch bekannt als Lady Bitch Ray. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich habe jetzt gerade schon gesagt, eine Feministin. In Ihrem Buch Yalla Feminismus, da lese ich aber, Sie sind eine Undercover-Feministin. Aber alles, was ich über Sie weiß, ist so überhaupt gar nicht undercover, muss ich sagen.
Ja, in dem ersten Abschnitt, wo Sie das rausgelesen haben, geht es eher darum, um die Belabelung als Feministin. Und ich habe einfach die Beobachtung gemacht, dass diejenigen Frauen, die sich selbstbewusst als Feministin bezeichnen und auch als solche wahrgenommen und hofiert werden, überwiegend weiße Frauen aus der Mittelschicht sind. Und dass die Women of Color und schwarze Frauen oder muslimisch sozialisierten Frauen, kurdische Frauen, die hier seit Jahrzehnten leben, einfach nicht so sichtbar sind in feministischen und queer-feministischen Bewegungen. Und deshalb habe ich mich entschlossen, also ich habe ja so vor 15 Jahren wurde ich mit meiner Musik sichtbar und obwohl es expliziter Rap war, also Rap, der sexuell geladene Sprache sozusagen ausdrückt, war es trotzdem im feministischen Sinne total subversiv. Mhm. Und heutzutage ist es ja total modern, sich als Feministin zu bezeichnen und auch wichtig. Und für mich war das damals überhaupt nicht, also es war selbstverständlich, dass ich eine bin, aber diese Bezeichnung, das war nicht so wichtig und das ist mir heute auch noch nicht so wichtig.
Ich habe beim Lesen Ihres Buches den Eindruck gehabt, dass es eigentlich die ganze Zeit um diese Labels geht, um ganz verschiedene Labels und um das Kämpfen dagegen, um Anerkennung zu kriegen. Als Frau, als Feministin. Ist das so der Kerngedanke, Anerkennung, die verweigert wird?
Naja, Anerkennung bekommen ist ja nicht nur als Feministin wichtig, sondern auch überhaupt für den Menschen. Und wenn wir über Bereiche sprechen wie Intersektionalität, wo Sexismus und Rassismus zusammenkommen.
Also
und
das wo ist diese Mehrfachbetroffenheit.
Genau, Mehrfachdiskriminierung. Aber es ist ja, Intersektionalität ist ja nicht nur Mehrfachdiskriminierung. Intersektionalität bedeutet, dass man diesen gesamten Bereich der nicht weißen Frau mit berücksichtigen sollte. Das fängt bei islamischen Frauenbewegungen an, bei schwarzen Frauenbewegungen, die die Pionierarbeit eigentlich für Frauenbewegungen geleistet haben, dass man die mit berücksichtigen sollte und dass es halt nicht nur um eine Schicht von Frauen geht.
Und bei Ihnen kommt da wirklich eine ganze Menge zusammen. Jetzt heute arbeiten Sie als Sprachwissenschaftlerin, die ja schon seit 10 Jahren sich mit Begriffen auseinandersetzt. Da haben Sie auch zur Bedeutung des Kopftuches geforscht. Sie sind Alevitin, Muslimin, dann eben mit diesem Porno-Rap bekannt geworden. Da kommt ja ganz viel zusammen. Wenn wir mal zurückspringen in Ihre Kindheit. Sie bezeichnen Ihr Elternhaus als ein streng religiöses. Das passt jetzt so gar nicht mit dem restlichen Leben zusammen auf den ersten Blick. Wie hat Sie das geprägt, Ihr Elternhaus?
Ich finde wohl, dass das sehr gut zusammenpasst, weil aus diesen patriarchalischen Strukturen, familiären patriarchalischen Strukturen und den patriarchalischen Strukturen der Mehrheitsgesellschaft sind wir einfach doppelt und dreifach von bestimmten Diskriminierungsformen oder Rassismen oder Sexismen betroffen. Und da heraus habe ich das in Kunst umgewandelt, in Musik, in Rapmusik oder auch in Wissenschaft oder ja, literarische Texte sozusagen. Also immer halt eine Ausdrucksform gefunden, wo ich meine Wut, meine Unzufriedenheit auf irgendeine Art und Weise ausdrücken und verarbeiten konnte.
Und das ja schon sehr früh und auf krasse Weise. Ich lese, Sie sind als 9-Jährige wie zum Schulkarneval gegangen?
Als Nutte.
Als also Nutte, als aus einem streng religiösen Elternhaus.
Genau, ich war als 8-Jährige, war ich erstmal als Punkerin gegangen. Damals war das so Radlerhose, darunter irgendwie zerfledderte Perlon-Strumpfhosen, ganz viel Schmuck, Sicherheitsnadeln und ein Top, ein Neon-Top. Und ein Jahr später habe ich mir überlegt, so nee, Punkerin passt nicht. Ich will als Nutte gehen. So,
und was sagten da Ihre streng religiösen Eltern?
Na, meine Eltern, die haben das gar nicht mitbekommen. Aber ich fand es interessanter, was meine Schulkameraden und Kameradinnen dazu gesagt haben. Und
nämlich?
Die haben gestaunt. So, und meine Freundin zieht mich heute noch damit auf, indem sie sagt, ey, weißt du noch, wo du als Nutte gekommen bist zum Fasching? Und alle, wir waren irgendwie Prinzessin, Polizistin und du kommst da als Nutte. Und hattest auf deinen pinken Pumps mit Tackern, so auf Zetteln hatte ich so Nutte, Schlampe, Slut draufgeschrieben.
Wissen Sie, was das heißt?
Naja, klar wusste ich, was das heißt. Aber ich wusste nicht, dass es die Right-Girl-Bewegung gab. Und ich wusste nicht, dass es eigentlich Jahre später eine feministische Ausdrucksform war. Eine radikal-feministische. Und ich finde es interessant, deshalb beschreibe ich das auch im Buch, dass ich schon sehr früh sozusagen angefangen habe zu rebellieren auf eine Art und Weise.
Ja, und gleichzeitig, obwohl Sie als Nutte zum Schulfasching gehen.
Sie sprechen das gerne aus, ne?
Ja, natürlich.
Dürfen Sie nicht.
Tun Sie doch auch total oft.
Sie dürfen das nicht.
Ich darf das nicht. Trotzdem, obwohl Sie als Nutte zum Schulkarneval gegangen sind, schreiben Sie auch, dass Sie schon als kleines Mädchen wussten, Sie wollen niemals für einen Mann und sein Aussehen kreischend in Ohnmacht fallen.
Genau. Ja. Also es hat ja auch nicht direkt was mit einer Nutte zu tun, oder meinten Sie jetzt wegen Sexarbeiterin?
Ja.
Nee, es ging gar nicht um Sexarbeiterin, sondern ich habe das wirklich auf das sexuelle Nutte-Sein reduziert. Also mit vielen Männern und Frauen schlafen, mit denen man möchte, also sexuell frei sein, darum ging es mir. Ich habe jetzt gar nicht so die Sexarbeiterin im Kopf gehabt.
Ja, das zieht sich dann ja durchaus auch weiter, wenn Sie dann großer Hip-Hop-Fan werden. Und mit dem Deutschrap aber gleichzeitig sehr fremdeln und dann später da rebellieren gegen die Art des Deutschrap, wie er damals üblich war und ich glaube, ich bei Ihnen zu lesen, dann auch bis heute eigentlich üblich ist, in einer sehr frauenfeindlichen Art, wo Sie dann rebelliert haben mit Sexualität. Sie beschreiben auch das, ich muss Sie so oft zitieren, Sie beschreiben den Deutschrap als etwas, als wäre es, als müsste man zwischen nackten Heteromännern herumlaufen, die mit ihren Genitalien wedeln. Sie formulieren das nochmal ein bisschen drastischer.
Ja, aber ist ja so. Und eigentlich, wir schieben ja ganz gerne diese Sexismen und patriarchalischen Strukturen immer wieder gerne auf den Deutschrap. Insbesondere, weil der Deutschrap so in den letzten 10 Jahren nochmal migrantisiert wurde und ganz viele Rapper in den Migrationshintergrund haben, überwiegend Rapper, natürlich Männer. Aber sexistische Strukturen haben wir überall. Wir leben in einem Patriarchat und gewisse Bereiche, wo ich tätig bin, wie zum Beispiel der Hochschulbetrieb, sind nicht nur hochgradig hierarchisch, sondern patriarchalisch, sexistisch bis hin zu rassistisch.
Zudem kommen wir noch zu diesem Wissenschaftsbetrieb.
Genau, und Deutschrap, also die Deutschrap-Szene war für mich immer wieder eine Übungsplattform, der Boxring, wo ich mich austoben konnte, aber wo ich meine Wut und meine Konfrontationslust in anderen Bereichen immer wieder anwenden musste, weil wie gesagt, das Patriarchat schläft nicht.
Aber es ist da schon besonders mächtig, hatte ich den Eindruck. Was haben Sie da erlebt?
Wo jetzt?
Ich habe
einiges erlebt.
Ja, genau.
Ja, nicht nur im Deutschrap. Ich meine, ich erlebe ja auch...
Bleiben wir erst noch da.
Das fing bei Slut-Shaming an. Also als ich angefangen habe als Lady Bitch Ray, als ich berühmt geworden bin, war ich sozusagen... Also man hat die Rapperin Lady Bitch Ray 1:1 gemessen an ihrer vulgären oder offensiven Art von Sexualität. Es ging um die Sexualität der Frau und es ging um ganz viele Fremdzuschreibungen von außen, also rassistischen Fremdzuschreibungen von außen, die so in die Richtung gingen, ey, was sagen eigentlich deine Eltern dazu, was sie eben vorhin auch gefragt haben? Also immer wieder dieses Zuschieben von, ah, das ist eine Türkin, das ist eine Muslimin, die darf ja eigentlich sowas gar nicht machen. So. Also das eine ist dieses... Ja, Shitstorm, irgendwie niedermachen, wenn man Leute sieht. Natürlich nicht vis-à-vis, da haben die meisten Schiss von mir, Gott sei Dank. Aber immer wieder so hintenrum dieses, ah, das ist doch die und die. Also dieses Stigma, dieses Sexstigma, das an einem haftet, wenn man als Frau sexuell geladene Kunst macht oder ja, dieses sexuell geladene Sprache, ich nenne es Sextalk oder Female Sex Speech an den Tag legt. Das ist tabu, das ist stigmatisiert.
Sie haben es jetzt gerade beschrieben als einen Reflex so der Mehrheitsgesellschaft, der auch was Rassistisches hat. Ja. In dem Buch beschreiben Sie es aber auch sehr klar, dass das auch von Muslimen, von Deutsch-Türken kommt. Du bist eine Schande für unser Volk.
Genau, natürlich.
Gleichzeitig aber verbunden mit einem Sexangebot.
Auch und gleichzeitig verbunden mit einer euphorischen so Faszination. Ne? Weil ich halt auch für viele ein Vorbild bin. Aber ich werde immer wieder damit konfrontiert und das war damals in Talkshows auch immer die Frage Nummer 1. Was sagt eigentlich, also nach der Frage, was seine Eltern dazu sagen, wo ich immer gesagt habe, nichts mehr, ich bin erwachsen, kam die Frage so, was sagt eigentlich, was ist, sie haben bestimmt ganz viel Ärger mit den strenggläubigen Muslimen. Nein, ich habe 3 Morddrohungen bekommen, da war vielleicht 1 aus migrantischer Seite, aber die meisten Probleme habe ich mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft, weil ich bin Deutsche und ich lebe hier. Und wir sollen uns nicht einbilden, dass Deutschland eine sexismusfreie und ein rassismusfreier Ort ist, wo sich Frauen frei bewegen können, frei Kunst machen können, gleichzeitig Wissenschaft machen können und anerkannt werden. Das ist ja nicht so.
Da ist die Anerkennung wieder.
Und genau.
Dafür bekommen Sie Applaus für diesen Satz. Und ich finde das dann ganz bemerkenswert, weil Sie auch beschreiben, dass diese Drohungen, diese Belästigungen, aber auch diese Sexangebote Sie bis in die Uni verfolgen. Also Sie arbeiten längst an der Universität und dann kommen da selbst an die allgemeine Fakultätsadresse kommen, man muss es so deutlich sagen, Schwanzbilder.
Ja, also die Schwanzbilder kommen eher an meine Adresse, nicht an die Fakultätsadresse, aber es gab Zeiten, wo angefangen von Diffamierungs-E-Mails, exmatrikuliert sie, wie kann so eine Person an einer deutschen Universität lernen? Bei Frauen kommen dann so Sachen dazu wie, die hat sich bestimmt hochgeschlafen, ne? Bis hin zu so akuten Streitereien zwischen Professoren, wo mich der eine Professor oder der andere Professor einfach da nicht haben wollte in dieser Institution, weil er einfach in seinem Weltbild nicht darauf klarkommt, dass ich halt auch Rapperin war oder bin.
Mhm. Das heißt, da erwarten Sie eigentlich, dass ein bisschen getrennt wird zwischen Ihrer Kunst und dann Ihrem Dasein als Wissenschaftlerin?
Nein, überhaupt nicht. Ich erwarte, dass diese Anerkennung, die bei Männern selbstverständlich ist, auch für Frauen gültig ist und vor allem für Women of Color. Ich meine, darum geht's doch. Ich meine, ich kenne zig Männer, okay, die machen jetzt nicht unbedingt Rap und Wissenschaft, aber die machen Rap und schreiben Romane oder sind noch Jazzmusiker. Wieso ist das dann kein Problem? Also, ich verstehe das nicht.
Ja. Wenn wir noch einen letzten Augenblick bei der Deutschrap-Szene bleiben, dann ist ein Problem, das Sie beschreiben, ja auch, wie sexistisch die Texte dort sind, welche Rollen den Frauen dort überhaupt zugestanden werden in dem Gedankengut, das in Rap-Songs verbreitet wird. Und dann kommt als häufige Ausrede, naja, du musst unterscheiden zwischen mir und meiner Kunstfigur. Überhaupt, das ist Kunst oder auch es ist Entertainment.
Genau, ich nenne das so die lyrische Ich-Schizophrenie oder lyrisches Ich-Paradoxon.
Aber ist da nichts dran?
Na klar, da ist was dran. Da geht es einfach darum, dass bei männlichen Rappern, die einerseits, wenn es um ihr Gangster-Image geht, das überhaupt nicht trennen und sagen, ey, das alles, was ich rappe, ist real und ne, das, was ich sage, lebe ich auch so. Aber dann, wenn es Kritik, Sexismuskritik gibt an Songtexten, sie sagen, hey, aber das ist nur meine Rolle als Gangster-Rapper. Privat bin ich eigentlich ganz anders. Ich habe auch eine Freundin und ich bin eigentlich ganz nett. So, das beschreibe ich unter anderem oder das hip-hopsche Stockholm-Syndrom von Frauen, die im Hip-Hop aktiv sind und einerseits diese Musikkultur lieben mit allem, was dazugehört, andererseits das hochproblematisch ist und ihre Rolle halt immer wieder hinterfragen müssen, weil es nicht nur patriarchalisch ist, sondern auch sexistisch.
Ja, also das Stockholm-Syndrom ist, wenn Entführte anfangen, ihrem Entführer
genau,
zu verehren.
Genau, und dann entsteht so eine Hassliebe und dann muss man sozusagen die Balance finden. Aber es sind so zwei Teile sozusagen, die ich im Kapitel über Hip-Hop und wo es ja auch überwiegend um Hip-Hop-Feminismus geht, beschreibe.
Ja, das wirkt ja als erstes Hip-Hop-Feminismus ein bisschen wie ein Paradox. Ist
Finden
es aber
Sie?
Gar nicht. Ja.
Ist es aber gar nicht. Ich meine, das hat Tradition. In den USA ist das in der schwarzen Hip-Hop-Bewegung gang und gäbe. Und da ist es auch normal, dass Hip-Hop-Feministinnen wie Joan Morgan mit Rappern diskutieren und auch diskutieren können. In Deutschland ist das ja nicht mal möglich, einen Rapper für irgendwas zu kritisieren. Ne?
Also das ist mehr ein deutsches Problem dann?
Ich glaube, es ist schon ein deutsches Problem, aber auch ein Kommerzialisierungsproblem, weil Rapper und MusikerInnen sind mittlerweile so unabhängig, was einerseits gut ist, andererseits, also in der Deutschrap-Szene gibt es halt einfach keine kritische Instanz, die mal gewissen Rappern Tacheles sprechend bestimmte Dinge hinterfragen kann in Interviews, ne? Weil die
Woran
brauchen
liegt das?
Die Leute. Am Geld verdienen liegt das. Diese Rapper haben mittlerweile so viel Erfolg, dass sie nicht mal Interviews brauchen bei Hip-Hop-Medien. Also die können darauf verzichten.
Das heißt aber auch den Fans ist das herzlich egal offensichtlich.
Klar, die hören die Musik, die konsumieren die Musik und dann haben sie bestimmte Interviewforen, wo sie ihre Lieblingsrapper begutachten können und die werden ja auch alle hofierend, kommen ja auch in öffentlich-rechtlichen Sendern vor. Was meinen Sie, wie oft ich zensiert wurde bis dato und zensiert werde und nicht in öffentlich-rechtlichen Sendern eingeladen wurde, weil Leute Angst hatten, dass ich ja irgendwie über Sex spreche oder was direkt ausspreche. Also ich verstehe das nicht. Andererseits
heute sind Sie hier im
genau.
Deutschlandfunk Kultur.
Ja, danke. Vor 10 Jahren hätten Sie bestimmt auch Angst bekommen.
Jetzt haben Sie 10 Jahre lang vor allem Wissenschaft betrieben, haben jetzt letztes Jahr dann doch auch wieder, ich glaube, 2 Singles rausgebracht.
Genau.
Würden Sie sagen, in diesen 10 Jahren hat sich die Situation im Deutschrap verbessert?
Ich bin seit 12 Jahren in der Wissenschaft, um es genau zu nehmen.
12, ja.
Deutschrap hat sich total verändert. Einerseits zum Guten, weil es einfach ein neues Subgenre gibt, wie die Trap-Bewegung und da sind auch junge Leute dabei, die auch wissen, was Rassismus und Sexismus ist. Mit denen kann man ganz anders nochmal sprechen, weil so die Oldschool-Rapper sind viel zu alt. Ist wie bei alten weißen Männern, Hopfen und Mais verloren. Den kann man auch teilweise nichts mehr erklären. Aber dieser jungen Bewegung, das sind wieder Menschen, wo es um Kunst und Musik geht, die eine politische Haltung haben und mit denen ich es auch sprechen kann. Das ist die gute Entwicklung. Und auch, dass KünstlerInnen, RapperInnen im finanziellen Sinne unabhängige sind als 10 Jahren, ist auch eine gute Entwicklung, weil sie sind nicht mehr abhängig von Plattenfirmen. Früher hat man ja Demo-Tapes verschickt und gewartet, dass man irgendwie Antwort bekommt. Heutzutage kann man das alles über Social Media verbreiten, ins Netz stellen und erfolgreich werden.
Aber insbesondere für Frauen?
Auch. Das hat auch Vorteile für Frauen. Jetzt komme ich zum Nachteil, was die negative Entwicklung ist. Beispiel, also ich habe ja damals als Lady Bitch Ray diesen Begriff der Bitch, der ja schon in den 90er Jahren der schwarzen Frauenbewegung, insbesondere der US-Hip-Hop-Female-Bewegung, positiv reclaimed wurde, in den Deutschrap eingeführt.
Und wenn ich Selbstermächtigung.
Das so, genau. Also halt auch so, ey, ihr nennt uns Bitch, wir zeigen euch jetzt, wer die Bitches sind. Und als es ging um selbstbestimmte Sexualität. Und wenn ich jetzt so rückblickend das beobachte, wie allein dieser Begriff sich entwickelt hat, ist total rückschrittlich. Also die Bitch ist wieder im Deutschrap gleichgesetzt mit einer Schlampe, in dem Sinne, dass weibliche Sexualität, Sexualität von Frauen negativ bewertet wird.
Also die Anerkennung fehlt immer noch.
Genau, und mittlerweile ist das so, dass diejenigen wenigen Rapperinnen auch diese patriarchalischen Strukturen unterstützen, weil sie auch von diesen Strukturen abhängig sind. Weil wenn man im Deutschrap aktiv sein möchte, ist man ja abhängig von Männern. Das fängt beim Beatmacher an, Manager, Vertriebe, das sind ja alles Männer. Ja, und man ist automatisch
Haben Sie noch genügend Stockholm-Syndrom, um das zu ertragen, oder ist dann langsam mal gut? Haben Sie genug?
Ich habe mittlerweile gut Übung damit. Also ich habe ja auch gewisses Standing und das ist jetzt nicht das Problem. So, aber für mich war wichtig, diese Sachen nochmal aufzuschreiben und einen Eindruck zu vermitteln, über was für Szenen wir sprechen. Aber es geht in dem Buch ja Gott sei Dank nicht nur über Hip-Hop
und
Feminismus.
Hier im Tacheles von der Frankfurter Buchmesse ist heute Rayhan Shaheen zu Gast, bekannt auch als Lady Bitch Ray, Sprachwissenschaftlerin, Hip-Hop-Künstlerin und eben Feministin mit ihrem Buch Yalla Feminismus.
Yalla Feminismus.
Ja, das heißt so viel wie jetzt aber mal zackig Feminismus. Ne?
Adi los Feminismus,
los geht's.
Heißt das.
Ja, los soll es damit gehen. Sie sind dann eben vor allem in die Wissenschaft gewechselt. Der Wissenschaftsbetrieb hat sich, Sie haben das vorhin schon da angedeutet, nun wirklich nicht als das liberale, gleichberechtigte Paradies entpuppt, für das man es wahrscheinlich auch gar nicht...
Also das war witzig, weil ich kam ja aus der Rap-Szene und dachte so, oh, ich möchte jetzt meine Doktorarbeit fertig schreiben und ich möchte mich einerseits dadurch erden und mich besinnen und andererseits dachte ich so, oh geil, endlich habe ich mit klugen Menschen zu tun, die mich verstehen und wo es halt nicht so sexistisch abgeht. Und ich habe mich total geirrt, weil die richtigen, verrückten, sexistischen Platzhirsche sind ja in der Wissenschaft. Aha. Also ich finde, im deutschen Wissenschaftsbetrieb sind die verrücktesten Menschen, die es gibt.
Das ist ja erstmal nicht schlecht.
Verrückt. Nein, nicht im positiven Sinne, okay. Nicht im künstlerischen Sinne. Die sind verrückt. Also es sind so die verkrachten Existenzen und Profilneurotiker, überwiegend Männer, die es irgendwo in einem anderen Bereich nicht geschafft haben und da nach Anerkennung lechzen. Und es fing halt irgendwie damit an, dass ich so von vornherein das nicht einfach habe, hat man ja als Frau eh nicht in der Wissenschaft. Dann halt mit meinem Hintergrund und vor allem insbesondere mit meiner Zweitidentität als Lady Bitch Ray, das war ein Problem.
Wann haben Sie das gemerkt?
Ich habe es sofort gemerkt, weil am Anfang dachte ich so, okay, es geht um Qualifikation, es geht um Kompetenzen, aber es geht nicht um Kompetenzen. Es geht einfach um Stigmatisierung, es geht um Platzhirschtum und um was es auch geht, ganz wichtig, es geht um Fame, es geht um Bekanntsein. Also das heißt, viele der alten weißen Männer im Hochschulbetrieb waren darauf neidisch, dass ich sozusagen schon einen Namen hatte und wenn ich was geschrieben habe an Artikeln, das sofort gelesen wurde von vielen mehr Menschen, als das, wenn sie was schreiben würden. Und da fing das an sozusagen. Wir haben uns gebettelt.
Sie kommentieren das, ja, Sie haben sich gebettelt und Sie betteln auch in dem Buch weiter. Ich zitiere jetzt mal einen Satz. Was beim Rap fette Luxuskarren und twerkende Bitches als Schwanzverlängerungen der Rapper sind, sind in der Fakademia wissenschaftliche Mitarbeiter und Veröffentlichungen der alte weiße Mann-Profs. Der Satz geht dann noch weiter. Wie hat denn so eine Hochschule reagiert, wenn Sie solche Sätze sagen?
Ja, die hat noch gar nicht reagiert. Ich meine, was wollen Sie tun? Ich glaube, die haben es schon aufgegeben. Die haben Angst, dass, wenn sie mich mit irgendwas konfrontieren, dass das in die Öffentlichkeit gelangt. So, weil ich werde ja nicht ruhig sein. Aber, und genau das ist der Punkt, ich spreche ja in dem Buch auch von der leisen Diskriminierung, die ja im Hochschulbetrieb gang und gäbe ist. Da wird nicht irgendwie öffentlich diskriminiert. Das passiert total latent. Also es fängt damit an.
Erzählen Sie mal
ein
Beispiel.
Beispiel, Ihr Vertrag wird einfach nicht verlängert. Das ist ja übrigens auch typisch deutsch, ne? Wenn Konflikt da ist, nicht konfrontieren, nicht die Meinung sagen, sondern hintenrum einfach den Vertrag nicht verlängern.
Das geht aber sehr vielen im Wissenschaftsbetrieb so.
Sicherlich, ich muss dazu fairerweise sagen, der Wissenschaftsbetrieb ist ja grundsätzlich patriarchalisch. Das heißt, es ist für alle Menschen erstmal schwer, auch für Männer. Das ist einfach so. Es gibt sehr wenig Stellen, noch weniger Professuren. Es ist für alle erstmal hart.
Gerade im Jahr 2019 würden Ihnen wahrscheinlich, sagen wir mal so, weiße Männer Mitte 40, die versuchen, eine Professur zu kriegen, die würden Ihnen jetzt wahrscheinlich sagen, ich kriege jetzt gar keine mehr, der Zug ist abgefahren.
Ja, die sind erstmal, wahrscheinlich haben die schon ihre Stellen und dann sind die auch noch trotzdem neidisch auf mich, weil die denken so, oh, die kann irgendwie so unkonventionell sein, was ich eigentlich die ganze Zeit sein wollte. Aber was auch so ein Merkmal des deutschen Hochschulbetriebs ist, dass wenn dann Frauen, also es gibt in gewissen Fakultäten auch eine Frauenquote, Gott sei Dank, sonst wären die nirgendwo, aber die Quote, die Diversität im deutschen Hochschulbetrieb bedeutet, weiße Frauen einzustellen. Und wenn dann Frauen mit Migrationshintergrund eingestellt werden, sind es meistens Tokens. Also Frauen, die entweder für die Quote herhalten müssen, na guck mal, wir haben noch eine Frau, die Interkulturalität macht, oder eine schwarze Frau, ah guck mal, wir wissen, was Diversität ist, wir haben eine schwarze Frau, also dieses typische Tokenisierung. Ja, und das ist sozusagen die Grenze. Und irgendwelche anderen Menschen, kritischen Menschen, die bleiben außen vor. Das ist eine harte Szene, da ist man einfach nicht drin.
Sie haben eine Situation erlebt, die Sie schildern in dem Buch, dass Sie sich mit einer Professorin an einer anderen Uni eigentlich über ein Forschungsprojekt unterhalten wollen und dann von der eigentlich fast einen Job kriegen. Was passiert da?
Genau, sie hat mir einen Job angeboten. Also ich hatte sie gar nicht nach einer Stelle gefragt. Das war kurz nach meiner Promotion. Und wir hatten uns total gut über Forschungsthemen unterhalten. Und danach hat sie mich angerufen und diese Stelle wieder zurückgenommen. Sie haben mir gar nicht gesagt, dass sie Musik machen. Ich so, warum auch? Wir haben doch über ein anderes Thema gesprochen. Und das Thema war unter anderem auch Feminismus. Und dann habe ich gesagt, sorry, wir haben doch über Feminismus gesprochen. Sie sind doch selbst eine Frau. Sie wissen doch, wie hart das ist. So. Und ich habe es halt nicht einfach. Wieso nehmen Sie mir jetzt dann die Stelle wieder weg, die Sie mir eigentlich vor 2 Tagen zugesprochen hatten? So. Ja, es tut mir leid. Es wird ja auch nicht mehr argumentiert oder so. Und dann haben wir irgendwann aufgelegt. So. Aber das ist so, spiegelt eigentlich genau die Situation wieder, die im Hochschulbetrieb normal ist. Und das Schlimme ist auch, dass es halt so wenig Menschen nach außen tragen, die betroffenen Frauen oftmals einfach die ganze Situation meiden, sexuelle Übergriffe untergehen, weil der Prof einfach so mächtig ist und niemand sich traut, diesem Prof was zu sagen.
Ich hatte den Eindruck, dass Sie in sehr vielen Bereichen kritisieren, dass die Anerkennung, die Sie da feministisch erkämpfen wollen, deswegen nicht zustande kommt, weil es eigentlich nicht ausreichend Solidarität unter Frauen gibt.
Das ist auch ein Problem. Ich meine, die Schuld jetzt einfach nur den Frauen zuzuschieben, ist nicht fair, weil wir leben, wie gesagt, in patriarchalischen Strukturen. Das hat ein System, das wird überwiegend von Männern getragen, aber auch von einigen Frauen. Und ich weiß nicht, wie es in anderen Bereichen ist, aber wir wissen, dass die Bereiche, wo Frauen Rarität sind und dann halt auch mal eine Stelle bekommen als Professorin, nicht gerade die Frauen sind, die andere Frauen fördern und Feministinnen sind. Das sind, die kommen total selten
vor.
Das
zieht sich so durch. Also Sie beschreiben das an der Uni, Sie beschreiben das aber auch im Hip-Hop. Sie haben vorhin die Deutschrapperinnen genannt, die dann selber sexistische Texte rappen.
Oder patriarchalische Strukturen unterstützen, genau.
Ich hatte auch den Eindruck, dass Sie das quasi auch so unter Feministinnen gegenseitig kritisieren. Dass Sie gehen ja sehr hart ins Gericht mit sehr vielen Feministinnen, die so die Generationen vor Ihnen sind. Alice Schwarzer und ähnliche, denen Sie vorwerfen, die würden so einen rein weiß-deutschen Blick auf alles werfen. Also mit denen wollen Sie auch nichts zu tun haben. Da sind Sie dann wiederum bereit, Solidarität zu üben?
Ich bin auf jeden Fall bereit für Dialog, aber ich bin auch bereit für Streit, weil ich finde, das ist seitdem Feminismus wieder en vogue geworden ist durch die MeToo-Bewegung oder andere Entwicklungen, ist so ein, ich nenne das weißer, aalglatter, weißgespülter Salonfeminismus. Einerseits sind Probleme da, andererseits ist jeder harmoniebedürftig und will sich sofort mit Leuten solidarisieren. Ich kann auch mit Menschen befreundet sein und trotzdem die politisch kritisieren. Das ist das eine. Das andere ist, zur Bewegung weißer Feministinnen der zweiten Welle der Frauenbewegung, die haben, wenn wir das Beispiel Islam nehmen oder das muslimische Kopftuch, einen sehr einseitigen Diskurs gefahren und das nicht nur ein paar Jahre, sondern jahrzehntelang. Beim Kopftuch und beim Islam haben sie das so lange betrieben, bis das Image sozusagen des Kopftuchs nur noch von Unterdrückung geprägt ist. Und das finde ich ziemlich einseitig und problematisch. Also das Kopftuch kann verschiedene Bedeutungsvarianten haben, auch patriarchalische, die muss man auch benennen. Man muss auch patriarchalische Strukturen in islamischen Communities kritisieren. Man muss auch Islamismus kritisieren, gerade als Feministin. Aber ich finde es unfair, dass diese zweite Welle Feministin, dass sie das immer so dominiert haben, den ganzen Diskurs. Und dass der Bereich der Intersektionalität, wo andere Frauen, muslimische Frauen, schwarze Frauen einfach unsichtbar waren. Und jetzt sind wir in so einer Zeit, wo das neu sich seit höchstens 10 Jahren durchmischt, wo auch andere Frauen sichtbar werden. Aber die kritischen Dialoge, die fehlen immer noch. Das kritisiere ich. Ich finde, dass wenn man sich für feministische oder queerfeministische oder rassismuskritische Themen stark macht, dass man miteinander auch streiten muss und dass man die Menschen, die bestimmte Diskurse fahren und bestimmte Politiken fahren, direkt konfrontieren muss. Darum geht es mir.
Sie haben zum Thema Kopftuch haben Sie einen sehr ausführlichen Teil auch in dem Buch, was auch daran liegt, dass Sie dazu promoviert haben und da wirklich die verschiedensten Bedeutungsebenen herausarbeiten, so viele Bedeutungsebenen, dass ich am Schluss eigentlich nur wusste, dass egal wie ich glaube, mir eine Meinung zu bilden, ich eigentlich ziemlich sicher daneben liege.
Das ist der Punkt. Also man muss halt auch die Diversität des Kopftuchtragens beachten, wie bei vielen Sachen im
Leben. Sie listen da, glaube ich, wirklich so eine ganze Seite lang einfach nur mal Faktoren auf, die man alle zu beachten hat, wenn man über das Kopftuch redet.
Ja, weil diese Faktoren jahrzehntelang nicht berücksichtigt wurden und man die ganze Zeit von individuellen Faktoren spricht. Also da muss man die auch benennen. Ja, ich meine, wenn wir über das Bedeutungssystem des Kopftuchs nennen, halt, dass es einerseits ein religiöses Zeichen ist, ursprünglich patriarchalisches Zeichen, aber es kommt immer auf die Kopftuchträgerin selbst an, auf ihre Weltansichten, politische Einstellungen, auf ihr Islamverständnis, wie sie das Kopftuch trägt.
Und in diesem Bereich, da teilen Sie also aus gegen die weißdeutschen Feministinnen dieser früheren Generation, Sie teilen aber auch aus gegen junge muslimische Kopftuchtragende Feministinnen, die daraus ein rein privates Zeichen machen und es entpolitisieren wollen. Das gefällt Ihnen auch nicht, oder?
Nein, es geht gar nicht um mein Austeilen oder um meine Meinung. Ich meine, das sind Fakten. Ich beschreibe die Entwicklung in Deutschland. Das ist einmal diese zweite Welle, diese weißdeutschen Feministinnen, überwiegend bekannteste Vertreterin ist Frau Ali Schwarzer, jahrzehntelang einen einseitigen Diskurs gefahren sind, wo sie auch bestimmte Feministinnen mit muslimischem Background als Kronzeugen tokenisiert haben, um ihre Aussagen zu bestätigen. Das ist die eine Entwicklung. Die andere ist eigentlich eine positive Entwicklung, dass Intersektionalität sichtbar wird, junge Feministinnen Queerness und Intersektionalität sichtbar machen und sagen, hey, es gibt auch muslimische Frauen, es gibt schwarze Frauen, wir brauchen einen Feminismus, wo alle Frauen und queere Menschen berücksichtigt werden. Und in diesem Kontext wurde das Thema islamischer Feminismus auch laut. Und wenn das draufsteht, muss islamischer oder muslimischer Feminismus auch drin sein. Und da sah ich in den neuen Entwicklungen Defizite, weil einfach Frauen mit Kopftuch sich Feministin genannt haben, aber andererseits patriarchalische oder islamistische Strukturen gestärkt haben. Und das kritisiere ich. Und das gehört auch zum muslimischen oder islamischen Feminismus. Und ich wollte einfach klarstellen, was islamischer Feminismus ist und wie man das in dieser intersektionellen Ebene einbeziehen kann.
Und wir merken, dass Sie da als Wissenschaftlerin gearbeitet haben. Jetzt haben Sie gerade schon viel mehr wieder wie eine Wissenschaftlerin geklungen.
Sagen Sie auch bloß nicht, Sie haben nichts verstanden.
Doch, ich habe das Buch ja auch gelesen. Auch da scheint es mir wieder um Anerkennung zu gehen. Und wenn wir damit unser Gespräch vielleicht abbinden, ich habe Sie gefragt am Anfang, ob es um Anerkennung geht im Hip-Hop, jetzt in der Wissenschaft, jetzt vielleicht auch durch Kopftuch tragen oder durch Kopftuch ablegen. Sie selber schreiben am Ende den Satz, ich werde mich nie anpassen. Das ist ja ein ziemlich steiniger Weg. Ist das trotzdem auch so Ihr Ratschlag an junge Frauen, die nicht die Anerkennung kriegen, die sie haben wollen, nicht
anpassen?
Ich glaube,
es ging, wo ich das geschrieben habe, in der Stelle geht es um den Hochschulbetrieb.
Ja.
Genau, ich werde mich diesen Strukturen...
Ich habe aber den Eindruck, das ist ein Satz, den könnten Sie generell sagen, oder?
Ich werde mich ich passe also, mich selten gerne an.
Ja. Also wäre das so ein Ratschlag, den Sie geben, auch wenn es so ein steiniger Weg ist?
Ja, es kommt immer auch auf die Widerstandskraft an, ne? Wie viel man an Widerstand ertragen kann. Ich finde, es ist ein sehr steiniger Weg und man braucht viel Kraft. Aber wenn ich Menschen und vor allem jungen Frauen was raten kann, sage ich, such dir die Kämpfe aus, zum einen, zum anderen, hör auf dein Bauchgefühl und pass dich nicht diesen Strukturen an. Also das sage ich insbesondere in diesen Hochschulstrukturen.
Das sagt Rayhan Shaheen, auch bekannt als Lady Bitch Ray. Undercover-Feministin, wie sie sich nennt, Hip-Hop-Künstlerin, Sprachwissenschaftlerin und Autorin des Buches Yalla Feminismus. Vielen Dank.
Vielen Dank.